Der Predigttext finden wir in 1. Petrus 2 in den Versen 1 bis 10. Ich lese den Text hier nach der Elberfelder Übersetzung. Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist, zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohlannehmbar durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Ich denke, jeder von uns hat mehr oder weniger schon solche Erfahrungen gemacht mit Bekannten oder auch bei den Einsätzen auf der Straße, dass man folgende Argumente hört: Ich glaube zwar an Gott, aber geh mir weg mit der Kirche, da will ich nichts zu tun haben. Ich lebe meinen Glauben ohne die Kirche, ohne die Gemeinde. Ich brauche keinen Papst, ich brauche keine entsprechende Organisation. Oder auch in der Weise, dass wir jemanden kennen oder wir von jemandem wissen, der zwar jeden Sonntag in die Kirche geht, aber wenn man privat mit ihm Kontakt hat, dann ist das alles andere als ein freundlicher Mensch. Ein Wohlgenuss, nicht auszustehen, falsch in manchem Handeln. Ich denke mal, jeder kann so seine Erfahrungen hier anschließen. Aber was ist die Gemeinde? Was macht die Gemeinde zur Gemeinde? Was ist ihre Aufgabe? Was ist ihre Berechtigung? Und in unserem Text wird etwas deutlich, was Gemeinde ist und was auch ihre Aufgabe ist als Gemeinde. Die Ausleger sind sich nicht so einig, ob der Text vielleicht eine Taufpredigt war oder nicht, aber auf alle Fälle sind einige Aspekte der Taufe auch in unserem Text vorhanden. Im ersten Teil des Textes spricht Petrus von dem neuen Menschen in Christus. Davon ist schon in dem Kapitel 1 die Rede, dass wir eine neue Kreatur sind, dass wir wiedergeboren sind. Denn, sagt Petrus in 1. Petrus 1, Vers 23, denn ihr seid wiedergeboren. Und diese Wiedergeburt, diese Neugeburt, ist es zu eigen, dass Neugeborene auch die entsprechende Nahrung bekommen. Keine Koteletts, keine Pommes, keine Pizza. Nein, begierig sie diese Milch aufnehmen, die die Mutter ihnen anbietet. Vor allem, so wie das Wort es sagt, vernünftige Milch bekommen. Vernünftig im Griechischen Logikos, und darin ist das Wort Logos enthalten. Das heißt, nichts anderes und auch im übertragenen Sinn, keine verfälschte Milch, unverfälschte Milch und das Wort Gottes unverfälscht aufzunehmen, anzunehmen, zu lesen und sich damit auseinandersetzen. In unserer Taufe haben wir uns willig, hoffentlich willentlich entschieden. Nicht, dass uns jemand das aufgedrängt hat. Und ich denke auch, dass wir vor dieser Taufe eine Veränderung unseres Lebens vorgenommen haben, eine Lebenswende vollzogen haben und zu Jesus Christus entschieden haben, ihn aufgenommen haben in unser Leben, ihn Herr sein lassen in unserem Leben. Jetzt bin nicht mehr nur ich Herr meines Lebens, sondern Jesus Christus ist der Herr meines Lebens. Ihm ordne ich mich unter und stelle mich ihm auch zur Verfügung. Und ich denke, diese Übergabe unseres Lebens hat Konsequenzen. Wir haben einen Schritt hineingemacht in ein Gebäude, das nicht mit Händen gebaut ist und das auf Jesus Christus gegründet ist. Er ist das Fundament unseres Glaubens. Und mit dieser Lebensübergabe an Christus ist letztlich dann auch mein Verhältnis zu Gott geklärt. Der Weg ist frei. Von ihm erfahre ich Vergebung. Von ihm erfahre ich Annahme. Erfahre es, dass der Herr wirklich gütig ist. 1. Petrus 2, Vers 3. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist, und ich denke, das vollzieht sich normalerweise dann, wenn ein Mensch sein Leben an Jesus Christus übergibt, dass er das erfährt. Gott vergibt mir. Gott hat mir vergeben. Existenziell. Das ist nicht mehr etwas, was mich quälen muss und was mich bedrängt. Halleluja. Jesus Christus hat mich frei gemacht, ihm nachzufolgen, ihm zu dienen. Und ich erfahre, dass er wirklich gut ist, dass meine Schuld gesühnt ist, vergeben ist. Eine neue Geburt ist da, hat Gestalt gewonnen in meinem Leben, in der Beziehung zu Jesus. Und etwas ist geschehen, das hier geschehen ist und das hineinreicht bis in alle Ewigkeit. Gemeinschaft mit Gott, nicht etwas Punktuelles, nur auf diese Weltzeit bezogen. Ich muss jetzt mein Leben glücklich machen, damit es sinnvoll ist. Nein, unser Leben ist deshalb glücklich und sinnvoll, weil es hineinreicht in alle Ewigkeit. Wir sind eine neue Kreatur. Und mit der Taufe bin ich ganz eng mit Jesus verbunden. Und ewiges Leben hat hier schon begonnen auf dieser Erde. Eine Hoffnung, die mir niemand rauben kann. Eine neue Kreatur. All diese Aussagen sind individualistisch, auf mich bezogen. Sie sind richtig, ohne Zweifel. Aber die Taufe und dieses neue Leben will uns weiterführen. Und deshalb hat Jesus die Gemeinde gestiftet. Die Gemeinde, Kirchenzugehörigkeit, sind also nicht ein Endstadium meines Glaubens. Jetzt gehöre ich zur Kirche, alles ist okay. Jetzt gehe ich sonntags immer wieder dahin, okay, gut so, aber das ist nicht alles, dass ich sonntags in den Gottesdienst gehe. Wir sind nicht zum Selbstzweck hier in der Gemeinde. Jesus Christus hat uns nicht berufen um unser Selbstwillen. Er hat uns berufen um unser Selbstwillen, weil er uns lieb hat. Aber darüber hinaus hat er ganz viele andere Menschen auch lieb. Nicht nur uns, der ist der Nachbar. Der Arbeitskollege, der so komisch und so blöd ist, so verquer ist, den hat er auch lieb. Auch meine Nachbarin oder wer auch immer da noch sein mag, auch sie hat er lieb. Und das Ziel liegt darin, wie wir es hier in 4 und 5 lesen, zu ihm kommen, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen. Dieses Aufbauen im Griechischen Oikodomeiste, lasst euch aufbauen in der Gegenwart, in der Präsenz. Und in der Wirklichkeitsform, nicht im Konjunktiv, ihr könnt euch aufbauen lassen. Nein, mit eurem Schritt zu Jesus Christus ist das kein Können mehr, kein Wollen mehr, sondern es gehört zu meiner Identität, dass ich verändert werden möchte, dass ich verändert werden will, mich aufbauen lassen will. Es gehört zu unserem Christsein dazu, dass wir uns aufbauen lassen. Das ist auch hier im Imperativ, im Passiv geschrieben, dieser Begriff. Das heißt, lass es an dir geschehen. Lass dich aufbauen von Jesus, von dem Geist Gottes. Das ist das Erste. Es geht um Wachstum, dass wir selbst aufgebaut werden, dass es weitergeht im Glauben mit uns, dass wir wachsen, dass wir zunehmen, dass alte Verhaltensweisen abgelegt werden, dass alte Denkstrukturen überwunden werden, durchbrochen werden, durchkreuzigt werden von Jesus. Wie viel Altes ist vielleicht in deinem Denken noch drin, in deinen Gefühlen noch drin? Da ist irgendein Anstoß und sogleich kommen alte Denkmuster. Da ist einer negativ zu dir und gleich bäumt sich etwas auf in dir. Jesus möchte das durchbrechen. Jesus möchte uns verändern in unserem Denken. Und vor allem ist es nötig, die lebensnotwendige Milch, das Wort Gottes, mit all ihren Vitaminen und Aufbaustoffen aufzunehmen. Jemand hat mal geschrieben, 4 Dinge benötigt ein Säugling. Atmung, Reinigung, Wärme, Nahrung. Und adäquat dazu benötigt ein Christ für sein gesundes geistliches Wachstum Gebet, Reinigung, Gemeinschaft, Wort Gottes. Das ist das, was wir brauchen. Das ist das, worum wir uns auch kümmern müssen. Das ist unser Part. Mich dem zu öffnen, zu beten, willentlich zu beten. Nicht nur, weil hier sonntags im Gottesdienst gebetet wird oder in den Kirchen gebetet wird, das Vaterunser und wir uns damit einreihen. Sondern, dass wir selbst uns darum kümmern, unserem Herrn zuzuwenden, ihm zu begegnen, Zeit zu haben, stille zu werden, zu hören, so wie Markus es gesagt hat. Lassen wir uns herausnehmen aus dem Alltag, aus der Geschäftigkeit, aus dem, was uns drängt und treiben will. Denn das ist ja das in dieser Zeit, wenn wir in der Arbeit stehen, dass man uns treibt, dass wir Leistung bringen müssen. Ansonsten fallen wir hinten runter oder stehen außen vor. Eine Entsprechung dieses geistlichen Wachstum finden wir dann in der Apostelgeschichte, wo es heißt, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Sie blieben beieinander, sie wandten sich Jesus zu ganz bewusst. Und so geht es darum, dass wir als Kinder Gottes im Glauben reifen, zunehmen, belastbar werden und unseren Platz in dem Bau Gottes einnehmen. Zweitens, es geht darum, dass wir Christus näher kommen. In dem Sinn, wenn ich den Vers etwas ausweite, lasst auch ihr selbst euch aufbauen zum geistlichen Haus, indem ihr zu eurem gütigen Herrn kommt, ihm immer näher rückt. Jesus Christus hat uns vergeben. Wir sind nah bei Christus. Aber wir sind es oft nicht. Wir müssen lernen, uns zu verändern. Christus braucht sich nicht verändern. Seine Liebe zu uns ist unzerbrüchlich, unzweifelhaft. Er hat uns lieb. Wie sieht das bei uns aus? Oftmals ist das nicht der Fall. Oftmals sind so viele Dinge da, die gegen Jesus gehen, gegen seinen Willen, gegen seine Art, gegen seine Liebe. Lasst euch selbst aufbauen zum geistlichen Haus, indem ihr näher kommt zu Jesus, ihm mehr Raum einnehmen lässt in eurem Leben, in eurem Denken. Und das auch in der Bruder- und Geschwisterliebe in der Gemeinde, dass Jesus zwischen uns steht und wir uns dessen auch immer wieder das deutlich machen und klar machen, dass Jesus zwischen uns steht in den Beziehungen. Auch bei uns ist nicht alles klar und nicht alles einfach und nicht ohne Probleme, weil wir Menschen sind, weil wir immer wieder in unsere Denkstrukturen auch hineinfallen. Und vielfach kranken unsere Beziehungen daran, weil unsere Beziehung zu Jesus gestört ist und nicht klar ist und eindeutig ist. Drittens, die Gemeinschaft, in die wir eingewiesen sind, in die Gemeinde, sie trägt sich nicht selbst. Sie lebt auch nicht von der menschlichen Anziehung zueinander. Anziehungskraft, die wir miteinander haben, letztlich auch nicht von den Interessen, die wir gemeinsam haben, sondern sie ist geprägt von Jesus. Die Frage, Jesus, bist du hier unter uns? Bist du der Stein dieser Gemeinde, auf dem wir unsere Gemeinde arbeiten und alles, was wir tun, aufbauen und aufbauen wollen? Und da, wo er der Grund ist, ist Gott und auch der Heilige Geist präsent. Zu ihm kommen, und ich denke, das ist das, was sich auch im Gottesdienst vollzieht, dass wir zu ihm kommen. Dass wir nicht gekommen sind, um unseren neuen Anzug zu präsentieren oder auch den neuesten Klatsch zu hören, sondern dass wir gekommen sind, um Christus zu begegnen, um ihm zu dienen, ihn zu ehren, ihn anzubeten und die Ehre zu geben, die ihm gebührt, weil er der Herr ist, wirklich der Herr und der einzige Herr in dieser Weltzeit, zu dem wir eigentlich Herr sagen sollten. Und so bauen wir miteinander ein Haus, einen Ort der Begegnung, wo Christus der Grundstein ist, das Fundament gelegt hat oder der Eckstein ist, und die Gemeinschaft miteinander prägt und die Begegnungen auch miteinander prägt. Im zweiten Teil des Textes geht es darum, worauf dieses Haus gebaut ist, woraus dieses Haus gebaut ist. Und Vers 5a gibt uns der Text die Antwort, des lebendigen Steinen. Indem wir uns dem lebendigen Stein Jesus Christus zugeordnet haben, ausgeliefert haben, werden auch wir zu lebendigen Steinen. Steine für sich, Bausteine für sich, allein genommen, können Stein des Anstoßes sein, nutzlos. Erfüllen nicht ihren Sinn und ihren Zweck, dafür sind die Steine nicht da. Steine sind dafür da, dass sie eingebaut werden, dass sie eine Funktion wahrnehmen. Und wenn sie auch noch so sorgfältig bearbeitet und behauen sind, wenn sie da herumliegen, sind sie ein Hindernis. Man kann darüber fallen und drüber stolpern. Sondern nur in dem Verband der Steine, in dem sie eingebaut werden mit anderen Steinen, erfüllen sie ihre Funktion und sind wertvoll. Jeder Stein ist so also ein Teil des Ganzen, ein Bestandteil des Ganzen, der Gemeinde, des Reiches Gottes. Und er ist wertvoll und erfüllt seine Funktion dadurch, dass er sich einbauen lässt, einsetzen lässt. Jeder auch nach seiner Art, jeder mit seinen Begabungen, mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Talenten, aber eingebaut. Lebendige Steine, nicht nur Steine, die sonntags in den Gottesdienst kommen, sondern Steine, die etwas Wirklichkeit werden lassen in der Gemeinde, im Miteinander tragen, im Miteinander arbeiten, wo jeder nach seinen Fähigkeiten etwas tut und wirkt, mitwirkt, dass Gemeinde Gemeinde sein kann, dass Gottesdienst stattfinden kann, die Räumlichkeiten sauber sind, geputzt ist, wir durch die Scheiben gucken können, die Sitze sauber sind, was auch immer. Wir Kaffee nachher trinken können und ein paar Plätzchen haben und jemand sich darum gekümmert hat, dass das da ist. All das ist ein Teil dieser Gemeinde, Gemeindebau. Nicht nur der Pastor, der ich nicht bin, Mitarbeiter in der Gemeinde, Älteste, Vorstand. Nicht nur die, die so immer wieder, hin und wieder auch dann sichtbar werden in der Gemeinde, sondern jeder ist Teil der Gemeinde. Jeder ist ein lebendiger Baustein, wie auch immer deine Begabung aussehen mag und welche Begabungen du hast oder welche Möglichkeiten du noch hast. Vielleicht hast du gar keine Möglichkeiten mehr. Und ich merke das bei mir selbst, meine Möglichkeiten gesundheitlich und kräftemäßig schwinden, weil ich älter werde. Und da ist nicht mehr so viel möglich, wie es einmal möglich war. Vielleicht bleibt dir nur noch in Anführungsstrichen für die Gemeinde zu beten. Nur noch zu beten. Ein ganz wichtiger Part für dich. Nimm ihn wahr, wenn du nichts anderes mehr einbringen kannst in die Gemeinde. Nimm diesen Part wahr. Gebrauche ihn. Bete für die Gemeinde. Und du bist Teil dieses Baues der Gemeinde. Jeder hat unterschiedliche Gaben geschenkt bekommen. Ein unterschiedliches Maß auch an Glauben geschenkt bekommen. Manche glauben, das sehen wir in der Bibel, an Jesus in der klaren Beziehung zu Gott, dass er Menschen heil gemacht hat, gesund gemacht hat. Und wir wissen das auch von anderen Menschen, dass sie die Kraft bekommen haben, Menschen gesund zu machen durch ein Wort, einfach nur durch ein Wort. Oder in der Diakonie helfen, aufbauen, welche Gaben du auch bekommen hast. Gemeinde ist nicht nur solch eine Ansammlung von Steinen, von toten Steinen, sondern von lebendigen Steinen. Und da kommen wir uns irgendwo auch nahe. Da kann es nicht sein, dass ich nur, ja, solch ein, wie soll ich es sagen, solch ein Satellit bin, der jeden Sonntag nur mal vorbeiguckt. Ansonsten habe ich keine Gemeinschaft mit den Geschwistern. Das geht nicht, wenn ich wirklich ein lebendiger Stein bin, weil ich die Nähe brauche. Es ist nötig, dass der andere mich trägt. Und es ist nötig, dass ich auch vielleicht den anderen trage, wenn wir das im Bild so sehen von diesen Steinen. Dass Lasten, ich Lasten übernehme von anderen. Und dass ich meine Last abgeben kann bei anderen. Meine Sorgen, meine Probleme und meine Schwierigkeiten. Vielleicht bin ich solch eine Säule in der Gemeinde. Vielleicht bin ich auch nur irgendwo eingebaut in der Mauer, kaum zu sehen, verputzt. Und trotzdem darf ich mittragen, darf ich mitbauen, bin ich Gemeinde und lebendig, weil ich meinen Platz gefunden habe, meinen Platz ausfülle und ich mich auch willig einfüge in den Ablauf der Gemeinde und der Gemeindearbeit, in dem, was innerhalb der Gemeinde geschieht. Und so bieten wir dann, wenn wir diesen Raum bilden, Schutz für andere Menschen, die Jesus noch nicht gefunden haben. Schutz vor den Witterungseinflüssen, vor den Anfeindungen in dieser Welt, vor dem Lärm dieser Welt und sie in der Gemeinde hier bei uns Ruhe finden für ihre Seele. Und ein Stück weit dieser Friede spürbar wird. Vielleicht hat der Herr dir das Charisma des Glaubens gegeben und du ja diesen Druck und unter Druck und Belastung fest vertrauen kannst, dass Jesus uns weiterhilft, dass Jesus uns durchhilft, dass Jesus auch Klarheit gibt, wie wir Gemeinde zu bauen haben in der Zukunft, wie wir den Balsamern helfen, wie wir eine zweite Gemeinde aufmachen können. Vielleicht ist ein anderer Stein eingefügt in den Fußboden und er erfährt es, dass die Menschen darüber laufen und ihren Dreck verlieren, sie ihren Dreck von den Schuhen verlieren, frei werden, Lasten abgeben, abladen können. Ich denke, so wo auch immer wir eingebaut sind, jeder ist eingebaut in diesem Ganzen und hat seine ganz spezielle Aufgabe. Die Pfeiler trügen nicht, wären wir nicht da. Wäre da ein Loch, würde vielleicht das Haus zusammenbrechen oder die Wand hätte ein Loch. Der Wind würde da durchpfeifen, würde ungemütlich werden. So ist jeder einzelne Baustein wichtig. Diesen Bau der Gemeinde gibt es nur in der Gemeinschaft mit dem Anderen. Mein Christsein bedarf des Anderen, weil jeder Stein vom Anderen getragen und gehalten wird. Und wie wäre es mit meinem Glauben, gäbe es nicht die Anderen, die ihn mir vermitteln würden, die mir den Glauben vermitteln, und die mir helfen, in schwierigen Situationen wirklich durchzuhalten und Dinge durchzutragen. Da, wo ich müde werde, wo ich matt werde, ich gestützt werde, ich Hilfe erfahre, vielleicht auch gar durchgetragen werde. Ich brauche den anderen, weil er mir Halt gibt in meinem Glauben, weil er mir zur Seite steht. Und ich möchte uns Mut machen, wirklich Mut machen, nicht nur sonntags in den Gottesdienst zu kommen, sondern einen Kreis von Menschen zu finden, die sich treffen, um miteinander Gemeinschaft zu haben, miteinander zu beten, mit füreinander auch zu beten und einzutreten. Wie zum Beispiel in solch einem Hauskreis. Und noch ein anderer Gedanke, ich darf mich nicht einfach dieser Mauer entziehen, dem Gebäude entziehen, weil, wie schon gesagt, dann kann es schwierig und problematisch werden. Nicht nur für mich, sondern auch für die Gemeinde. Auch innerhalb der Gemeinde bin ich wichtig. Die Steine des Gotteshauses reden also von einer Diakonie aller an allen. Aller an allen. Hast du deinen Platz gefunden in der Gemeinde, in unserer Gemeinde hier oder in deiner Gemeinde, wenn du nicht zu uns gehörst, vielleicht zur Kirche gehörst oder wie auch immer? Hast du deinen Platz dort gefunden? Jesus braucht dich an deinem Platz in der Gemeinde, wo du dich einbringen kannst, mithelfen kannst. Aber wir müssen auch von dem Ganzen reden, denn bekanntlich ist dies mehr als die Summe aller Teile. Nicht die Gemeinde an sich ist heilig. Nur die Gemeinde, die das Heilige birgt, wo Jesus der Grundstein, das Fundament der Gemeinde ist. Wenn Jesus die zentrale Mitte der Gemeinde ist und auch Ausrichtung der Gemeinde ist und die Gemeinde danach fragt, was sie tun kann, wie sie wirken kann in dieser Welt, in dieser Zeit, bei all den Problemen, die da sind. Und da sind genug Probleme, die anzupacken wären. Und letztlich hat auch dann das Versäumen des Gottesdienstes Konsequenzen, weil ich mich Gott versage und ihm in der Gemeinde nicht den Ruhm, nicht den Dienst und den Lobpreis darbringe, auf den er letztlich Anspruch hat. Und ich mich auch dadurch der Gemeinschaft mit Jesus entziehe, die er uns doch gerade auch im Raum der Gemeinde zukommen lässt, weil er das Haupt der Gemeinde ist. Christus ist unser Haupt, wir sind sein Leib, ein anderes Bild, das in der Bibel auch gebraucht wird. Der dritte Aspekt dieses Textes spricht den Dienst an, den die Gemeinde in dieser Welt ausfüllt. Wir sind nicht nur um unserer selbst willen da, so wichtig das ist, dass wir einander tragen, dass wir füreinander da sind. Aber es geht um das auserwählte Geschlecht, um das königliche Priestertum, das Volk zum Eigentum. Das war eigentlich Israel, das Volk zum Eigentum. Das hat Gott seinem Volk so gesagt, dort am Bundesschluss, am Sinai. Aber in Christus hat Gott sich ein neues Volk erwählt. Die Gemeinde Jesu Christi, die jetzt diese Priesterfunktion in dieser Welt wahrnimmt. Damit heißt es nicht, dass nach Römer 8 bis 11 Israel außen vor steht. Israel ist erwählt. Israel bleibt erwählt, bleibt sein Volk. Aber jetzt ist diese Aufgabe, die Israel übertragen war, uns übertragen als Gemeinde Jesu Christi. Es ist nicht mehr die Gemeinschaft, die Volkszugehörigkeit entscheidend, so wie im alten Bund. Im neuen Bund ist die Gemeinschaft entscheidend, die wir mit Jesus Christus haben. Er hat uns erwählt, Gott hat uns erwählt, herausgewählt, erwählt aus dieser Weltzeit. Aus der Dunkelheit heißt es hier, in sein Licht gestellt. Und diese Priesterschaft ist Abbild der alttestamentlichen Priester. Ihre Aufgabe war es, vor Gott einzustehen für das Volk und vor dem Volk zu stehen, im Auftrag Gottes. Dann war es weiterhin die Aufgabe, dem Volk Versöhnung zu vermitteln durch den Opferdienst, das geschlachtet werden musste, Blut fließen musste. All das ist passiert dort am Kreuz, als Jesus für uns gestorben ist, sein Blut geflossen ist für uns. Und er hat die Versöhnung erwirkt. Sie hatten die Aufgabe, das Volk zu segnen, die Weisungen Gottes zu verkündigen, die Priester des Alten Testamentes. Das ist unsere Aufgabe als Gemeinde, heute, hier. Aber was heißt es, Priester zu sein? Was heißt es, geistliche Opfer darzubringen? Geistliche Opfer, weil sie vom Geist Gottes gewirkt sind, angestoßen wird. Es geht nicht mehr darauf, aus uns heraus gute Werke zu tun, sondern das zu tun, oder gute Werke zu tun, um Gott positiv zu stimmen. Das brauchen wir nicht. Jesus ist für uns gestorben. Er hat alles getan. Er ist uns positiv zugewandt. Und trotzdem ist es nötig, dass wir unsere Leiber ihm hingeben. Römer 12, Vers 1. Eure Leiber darzustellen oder auszuliefern als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Oder Psalm 50, Vers 14, opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Psalm 50, Vers 23, wer Dank opfert, der verherrlicht mich. Wer Dank opfert, der verherrlicht mich. Das heißt, auch Zeugnis geben, weiter zu sagen, was Jesus an mir getan hat, was ich in der Gemeinschaft mit anderen erlebt und erfahren habe. Das verherrlicht ihn. Hebräer 13, 15 und 16. Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Und das ist letztlich das, was wir tun, versuchen in dieser Zeit mit dem Ziggemobil unsere Möglichkeiten wahrzunehmen. Und Hebräer 13, Vers 16, das Wohltun und Mitteilen aber vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott Wohlgefallen. Und ich denke, da haben wir unheimlich viele Möglichkeiten zu helfen und wohlzutun. Unter geistlichen Opfern auch das Gebet zu verstehen. In der Offenbarung werden solche Gebete in Schalen vor Gott gebracht. Und somit ist auch die Teilnahme am Gottesdienst unser eigenes priesterliches Amt, Gott zu loben, Gott zu ehren, ihm zu dienen im Gebet und in der Fürbitte für die Welt. Das ist unsere Aufgabe, das ist unsere Bestimmung, zu erzählen von dem, was Jesus getan hat. Ich denke, dass wir an dieser Stelle vielleicht umzudenken haben. Dass es nicht darum geht, was mir der Gottesdienst bringt, sondern die Frage, was bringe ich mit in den Gottesdienst? Was bringe ich mit ein? Wie kann ich der Gemeinde und in der Gemeinde Gott dienen mit meinen Gaben und Fähigkeiten? Wie dienen wir miteinander Gott? Wie ehren wir ihn? Welche Form des Lobes und Dankes finden wir und gebrauchen wir? Wie wird das in der Welt transparent, wie wir Gott erfahren und erfahren haben? Ich denke mal, da wird es sicherlich noch andere Formen und Möglichkeiten geben. Eine ist angedacht, Hans-Jürgen hat es angesprochen, dass nach dem Lobpreis 8-8 an dem Samstagnachmittag wir versuchen werden, in der Stadt präsent zu sein und etwas Zeugnis zu geben oder sichtbar zu sein, Menschen einzuladen, wie auch immer. Damit auch Gott zu ehren in dieser Zeit mit unseren Möglichkeiten. Ich wünsche uns von ganzem Herzen, dass wir miteinander neue Formen auch des Gottesdienstes und der Gemeinschaft finden und praktizieren, dass unser Auftrag in dieser Welt ein Volk von Priestern zu sein, dass wir dem gerecht werden. Wir sind ein auserwähltes Geschlecht. Das ist so. Nimm das so an. Auch du gehörst dazu. Wenn du